Markus Kapitel 1, Vers 32. Als es aber Abend geworden und die Sonne untergegangen war, brachten sie alle Kranken und Besessenen zu ihm. Und die ganze Stadt war vor der Tür versammelt. Und er heilte viele, die an mancherlei Krankheiten litten, und trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, denn sie kannten ihn. Und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand er auf, ging hinaus an einen einsamen Ort und betete dort. Bevor es hell wurde, suchte unser Herr Jesus Christus die Einsamkeit, um zu beten, um stille zu werden vor seinem Gott und für sein Wirken an dem nächsten Tag den Vater um Vollmacht und Weisheit zu bitten. Markus Kapitel 6, Vers 46. Und nachdem er sie verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Immer wieder suchte der Herr Jesus Christus die Einsamkeit, die Stille, um zu beten, um Gemeinschaft zu haben mit seinem Vater, mit seinem Gott. Lukas, Kapitel 6, Vers 12. Es geschah aber an jenen Tagen, dass er hinausging auf den Berg, um zu beten. Und er verharrte die Nacht hindurch im Gebet zu Gott, bevor er seine 12 Jünger, seine 12 Apostel einsetzt. Betet er eine ganze Nacht. Nicht nur früh morgens, sondern hier in diesem Beispiel auch eine ganze Nacht. Und so sehen wir in den vier Evangelien viele Beispiele, dass der Herr Jesus gebetet hat. Er, der Sohn Gottes, betet in der Einsamkeit. Er betet allein vor seinem Vater. Lukas Kapitel 22 noch. Lukas Kapitel 22. Bevor der Herr Jesus irgendetwas tat, bevor der Herr Jesus irgendetwas sprach, bevor er irgendjemand heilte, hat er gebetet. Und hier heißt es, oder ich lese schon 41, und er riss sich von ihnen los, ungefähr einen Steinwurf weit, kniete nieder, betete und sprach, Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn, und er war in ringendem Kampf und betete inbrünstiger. Sein Schweiß wurde aber wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. In seiner schwersten Stunde, hier auf dieser Erde als Mensch, kniete er nieder und betete. Und es war für ihn der schwierigste Moment in seinem Leben, weil er wusste, jetzt kommt die Stunde, wo der allmächtige Gott, sein Vater, ihn verlassen musste. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und wir haben vor kurzem die Bibelstunde über 1. Johannes Kapitel 2, Vers 6 gesprochen. Wenn wir sagen, dass wir in ihm sind oder in ihm bleiben, so sind wir verpflichtet, so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Und es steht wie ein unfassbar hohes Maß über uns. Aber wenn wir es auf diese, soll ich sagen, normalen Beispiele herunterziehen, dann sehen wir, hier haben wir eine Anforderung, wo wir wirklich auch verpflichtet sind, so zu wandeln wie er. Und wir können es. Wir können beten wie er, als ein Beispiel. Wir sind die, die teuer erkauft sind durch sein Blut. Und er fordert uns auf, ihm nachzufolgen, so wie er nachgefolgt ist. So wie er dem Vater die Ehre gegeben hat, so wie er den Weg über diese Erde gegangen ist. Jetzt ist die Frage, wie sieht es bei mir in meinem Gebetsleben aus? Im 1. Thessaloniker Kapitel 5, Vers 17 steht, betet ohne Unterlass. Und wie oft ist das Gebet weit von uns entfernt? Betet ohne Unterlass. Und Herr Jesus hat es uns vorgelebt, was es bedeutet, zu beten ohne Unterlass. Ist uns wirklich die Bedeutung des Gebetes wirklich bewusst. Wie oft kommt es mir aus dem Sinn, warum das Gebet so unendlich wichtig ist? Natürlich bete ich jeden Tag. Natürlich. Aber ich frage mich, ihr habt mir jetzt in der letzten Zeit manchmal gefragt, ja, wie bete ich denn? Und wie oft bete ich? Und warum bete ich? Schaut mal, wir haben mal vor langer, langer Zeit auch mal über die Waffenrüstung gesprochen. Und die Waffenrüstung wird abgeschlossen mit diesem Satz aus Epheser 6, Vers 18. In dem. Also er nennt viele Elemente der Waffenrüstung. Das sollen wir anlegen. Wie denn? In dem. Dadurch legen wir es an. Indem ihr zu jeder Zeit betet. Ohne Unterlass, zu jeder Zeit. Und im Grunde könnten wir jetzt aufhören, die Predigt, oder? Es genügt. Das müsste ein Anstoß werden. Versteht ihr, es geht mir heute Morgen gar nicht darum, irgendjemand zu verurteilen oder zu richten und zu sagen, du betest zu wenig. Um das geht's gar nicht. Es geht darum, ein Bewusstsein zu schaffen, wie bedeutsam, wie ungemein wichtig das Gebet ist. Indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Da steht nicht für alle unsere Gemeinde, oder? Da steht für alle Heiligen. Indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist, und wacht zu diesem Zweck, wacht, schlaft nicht. Die Jünger im Garten Gethsemane sind alle eingeschlafen. Könnt ihr nicht einmal eine Stunde mit mir wachen? Nur eine Stunde. Und wacht zu diesem Zweck, in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Ich habe einen Liedvers, der heißt von Fanny Crosby: O, die heilige Zeit einer einzigen Stund, kniend vor dem Thron verbracht. Und schon hier muss ich Buße tun, oder? O, die heilige Zeit einer einzigen Stund, kniend vor dem Thron verbracht. Eine Stunde Bibel lesen fällt mir viel leichter. Es fällt mir viel leichter, eine Stunde Bibel zu lesen. Ich war letztes Wochenende weg und da habe ich viel Zeit gehabt zum Bibellesen. Ich habe viel Zeit gehabt und ich habe auch viel gelesen. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, eine einzige Stunde zu beten, ich habe es gemerkt, das fällt mir viel, es geht mir jetzt überhaupt nicht darum, das Maß 60 Minuten, ihr versteht das hoffentlich richtig. Aber darin zu verharren, das fällt ungemein schwer. Eine einzige Stunde zu beten, ja, was kann ich denn alles beten in einer Stunde? Dir mache ich all meine Gedanken kund, wie ein Freund dem Freund es macht. Was ist eigentlich beten? Was ist beten? Beten ist das Gespräch des Glaubens mit Gott. Es ist im Grunde ein Bild, wie wenn ein Kind vertrauensvoll mit seinem Vater spricht. Und er ist unser Vater. Es ist das Gespräch des Glaubens mit dem allmächtigen Gott. Und das Gebet ist ein Ausdruck des tiefen Verlangens nach der Gemeinschaft mit meinem Herrn und mit meinem Retter. Beten ist das Wichtigste und das Bedeutsamste, was es in unserem Glaubensleben gibt. Es ist die größte Erfahrung in unserem Christenleben. Verglichen mit dem Gebetsleben ist alles andere zweitrangig. Wer dem Gebet den zweiten Platz gibt, gibt Jesus Christus den zweiten Platz. Das Gebet ist das Zentrum. Bruder Ravenhill hat etwas über das Gebet geschrieben. Ich zitiere: Das Gebet ist die mächtigste Waffe der Christen. der von der Hölle am meisten gefürchteten Angriffe der Christen. Der mächtigste Eroberungsfeldzug der Christen. Die am meisten unterschätzte Macht der Christen. Und die am meisten vernachlässigte Aufgabe der Christen. Und der Kampf mit der stärksten Gegenwehr der Christen. Ich werde nachher nochmal dazu was sagen. Die stärkste Gegenwehr haben wir, wenn wir beten wollen. Denkt mal jetzt schon drüber nach. Aber ist uns bewusst, wenn wir beten, was wir dann tun? Wir gehen dann zu einer Bank, die das größte Kapital in diesem Universum hat. Nämlich zu der Himmelsbank, von der wir alles bekommen können. Und diese Bank wird nie pleite machen. Soll ich euch mal einen Bibelvers dazu lesen? Johannes 14. Johannes 14. Vers 13. Oder ich lese schon ab Vers 12. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Was für eine unfassbare Verheißung. Und alles, was ihr bitten werdet, in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in seinem Sohn. Wenn ihr etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Sind wir eigentlich überrascht oder nachdenklich, wenn wir beten und es geschieht nichts? Hier haben wir eine Verheißung und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun. Ist das nicht die Himmelsbank, die gesagt hat, und komm und hol? Natürlich hat es Bedingungen, natürlich. Natürlich hat es ein Drumherum noch, das wir beachten müssen, aber erst einmal, wir müssen diese Verheißung vor Augen haben, alles, was wir bitten in seinem Namen, das will er tun. Und wir kennen unzählige Beispiele, wo das Wahrheit geworden ist. Da hinten steht eine ganze Reihe von Biografien. Sie sind alle voll von einem Thema. Jede einzelne dieser Biografien spricht von etwas. Das waren alle Männer und Frauen des Gebets. Und Gott hat unfassbare, unvorstellbare Wunder getan, oder? Ja, warum? Waren das andere Menschen wie wir? Waren das andere wie wir? Ich habe mich in diesen, wo ich mich jetzt diese zwei Tage damit beschäftigt habe, habe ich mich an ein Beispiel erinnert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war beschämt darüber, wie ich das wieder vergessen konnte. Jeremia, Kapitel 33, Vers 3. 1993. Im Februar 1993, das weiß ich noch heute, wie damals. Bloß ich habe es wieder vergessen. Da waren wir mit vier Brüdern beim Missionswerk Friedensstimme. Und dann hat dieser Bruder uns diesen Vers gegeben. Und der Vers hat sich absolut erfüllt. Der ist Wahrheit geworden, was hier steht. Vers 3. Rufe mich an, so will ich dir antworten. Und dir große und unbegreifliche Dinge verkündigen, die du nicht weißt. Was steht hier? Rufe mich an. Kann eigentlich Gott weniger fordern von uns? Kann er weniger fordern, wie nur, rufe mich an? Dann will ich antworten, oder? Und dir große, unbegreifliche Dinge offenbaren, verkündigen, die du nicht weißt. Wir waren damals 20 oder 22 Geschwister. Und damals haben wir von der Friedensstimme LKWs bekommen, zwei, und hatten von zu Hause zwei oder drei bekommen, ich weiß nicht mehr genau wie viele. Auf jeden Fall haben wir ausgerechnet, was wir mitnehmen wollen, und dann wussten wir, wir brauchen 120.000 Mark. Und dann haben sechs oder sieben Geschwister dafür gebetet, keiner mehr. Es hat niemand anders gewusst, sechs, dass wir für 120.000 Mark beten. Als ich das zum ersten Mal erwähnt habe, sind alle etwas erschrocken. für 120.000 Mark, 20 Leute. Und wir haben 125.000 Mark bekommen. Wir haben ein Wunder nach dem anderen erlebt auf dieser Reise. Genau das, was hier steht. Wir haben ihn angerufen und er hat Wunder gewirkt, unbegreifliche Dinge. Er hat Dinge uns geschenkt. Wir hatten zum Schluss 60 Tonnen Material. Woher? Wir haben niemand direkt um Hilfe gebeten. Ich weiß noch ganz genau, wo einer die erwähnt hat, wir könnten ja das ins Gemeindeblatt setzen, dass wir in die Ukraine fahren, um Hilfsgüter hinzubringen. Da ist einer aufgestanden und hat gesagt, wenn wir das tun, bin ich nicht mehr dabei. Wir beten. Habt ihr das gehört? Wir beten. Und wir haben nur gebetet. Und wir haben nicht versucht, menschlich irgendwo nachzuhelfen. Wir haben von ihm Wunder erwartet. Und er hat sie getan. Ist der Gott von 1993 ein anderer Gott wie der von heute, 2009? Oder der damals, vor 2000 Jahren, ist das ein anderer Gott? Er verlangt nichts von uns, als nur, dass wir zu ihm rufen. Dass wir unablässig zu ihm rufen. Dass wir von ihm Wunder erwarten, nicht von uns. Und obwohl uns das bewusst ist, obwohl wir das alles wissen, obwohl wir die Bibel kennen, gibt es nichts, was wir mehr vernachlässigen, wie das Gebet. Und jetzt gibt es sicher Unterschiede unter uns. Ich will jetzt nicht pauschal sagen, jeder. Aber wenn man heute durch die Christenheit geht, dann kann man wirklich feststellen, dass das Gebet am meisten vernachlässigt wird. Nichts anderes. Die Versammlungen am Sonntag sind voll. Die Gebetsstunden auch. Natürlich geht es erstmal zu Hause. Wie sieht mein Gebet zu Hause aus? Aber die Unfähigkeit der heutigen Christen, vieler heutiger Christen, dieser Welt, den Verführungen dieser Welt und der Christenheit und der Lauheit und Oberflächlichkeit zu widerstehen, die Unfruchtbarkeit, die heute in vielen Gemeinden zu sehen ist und unter vielen Geschwistern, die kommt da auch daher, dass man nicht betet oder zu wenig betet. Jim Elliot hat mal gesagt, der Gläubige, der auf den Knien vorrückt, der braucht niemals zurückzuweichen. Der Gläubige, der auf Knien vorrückt, der braucht niemals zurückzuweichen. Ich denke gerade an die Biografie von dem Jim Fraser, der in unfassbaren Anfechtungen stand über viele Jahre. Allein das Gebet von ihm und das Gebet von vielen Geschwistern in England hat plötzlich das Wunder gewirkt, dass die Macht des Satans dort gebrochen wurde und viele Menschen zum Glauben gekommen sind. Ein riesiges Werk entstanden ist. Nur das Gebet. Nichts anderes. Manchmal fragen wir uns, warum kommen wir unserem Christenleben so langsam voran? Warum haben wir oft so viel Unfriede in unserem Leben? Warum haben wir so wenig Sieg über Sünde? Warum kann ich so selten dazu beitragen, dass ich jemand zu Christus führen kann? Wir können niemand bekehren, das ist schon klar. Aber warum bin ich so selten ein Hinweisschild auf Christus? Könnte es sein, dass es in unserem Gebet liegt? Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann haben wir ein eindrückliches Bild dafür, für ein ständiges Wachstum, für eine Einmütigkeit unter den Christen, eine Einheit, ein Segen, der durch sie verbreitet wurde. Warum? Weil sie gebetet haben. Natürlich nicht nur gebetet. Sie hatten vier Säulen, natürlich hatten sie vier Säulen, die Lehre der Apostel, die Gemeinschaft, das Brotbrechen und das Gebet. Und sie verharrten darin täglich. Wo kam ihre Vollmacht her? Vom Herrn. Das waren einfache Fischer. Natürlich waren auch Gelehrte drunter. Aber es spielt überhaupt keine Rolle, ob ich ein Analphabet bin oder ein Universitätsprofessor. Das spielt auch überhaupt keine Rolle. Das hat auch gar nichts, überhaupt nichts zu sagen. Es liegt nur an der Vollmacht, die vom Herrn kommt. Ich kann Theologie studieren und keine Ahnung haben vom Wort Gottes, das wissen wir. Und der einfachste Bauer oder Mülltonnenlehrer, der hat Vollmacht vom Herrn. Wann? Wenn wir zu ihm kommen. Viele sagen, ja, wir haben heute so einen großen Widerstand. Heute hat die Finsternis so viel Macht, der Feind wütet in unserer Mitte. Glauben wir wirklich, dass wir heute mehr Druck und Schwierigkeiten haben, wie die damals? Hatten die damals nicht Verfolgungen bis in den Tod? Nehmen wir mal ein Beispiel. Apostelgeschichte 12. Ist es deshalb, weil wir heute so viele Angriffe haben, heute so viel Verführung da ist? Und wir kennen dieses Beispiel aus der Apostelgeschichte, Kapitel 12. Ich lese mal die ersten 5 Verse. Und da gibt es einen ganz beeindruckenden Satz. Vers 1. Um jene Zeit aber legte der König Herodes Hand an etliche von der Gemeinde, um sie zu misshandeln. Werden wir heute misshandelt? Vielleicht mit Worten, manchmal. Aber hier ging es um Leben und Tod. Und er tötete Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass das den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber die Tage der ungesäuerten Brote. Und als er ihn festgenommen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und er übergab ihn 4 Abteilungen von je 4 Kriegsknechten zur Bewachung, in der Absicht, ihn nach dem Passa dem Volk vorzuführen. So wurde Petrus nun im Gefängnis bewacht. Und jetzt, von der Gemeinde aber wurde unablässig für ihn zu Gott gebetet. Es schien wenig Hoffnung, oder? Für Petrus. Kann man sagen, praktisch gar keine Hoffnung. Stimmt das? Am nächsten Morgen sollte er hingerichtet werden. Er war in sicherer Haft, bewacht von 16 römischen Soldaten und angekettet in einer Zelle an 2 Wachsoldaten. Es schien keine Hoffnung für ihn, oder? Was taten die ersten Christen, als sie das mitbekamen? Organisierten sie einen Aufstand und sind ins Gefängnis eingebrochen, um ihn zu befreien? Oder verfassten sie vielleicht eine Bittschrift von den größten Persönlichkeiten, die Christen geworden waren, um sie bei Herodes abzugeben? Haben sie Geld gesammelt, um vielleicht den Herodes zu bestechen? Dafür war er empfänglich gewesen. All das taten sie nicht, oder? Ja, was taten sie denn? Was haben sie gemacht? Die Christen trafen sich, um miteinander zu beten. Wisst ihr, wann die sich getroffen haben zum Beten? Vers 6. Als nun Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in dieser Nacht zwischen 2 Kriegssoldaten, 2 Kriegsknechten. In jener Nacht. In dieser Nacht haben die Christen nicht geschlafen. Versucht mal dieses Beispiel jetzt gut zu übertragen auf uns. In dieser Nacht haben diese Christen nicht geschlafen. Aber wisst ihr, wer geschlafen hat? Der Petrus, der hat sehr gut geschlafen. Der Engel, der kam, da musste ihm ans Schienbein treten, sage ich immer. Meine Frau sagt immer, ich soll das so nicht sagen. Sag's trotzdem. Der Engel musste ihn aufwecken. So gut hat er geschlafen. Aber die Christen haben nicht geschlafen. Wisst ihr das? Die Christen haben nicht geschlafen. Und ich habe den Eindruck, wir schlafen heute, während unsere Geschwister angekettet sind an die Sünde. Angekettet sind an diese Welt und nicht mehr loskommen. Die Menschen, die Verlorenen dieser Welt, sie sitzen im dunklen Verlies und warten auf den nächsten Morgen, wo sie sterben. Sind wir auch bereit, nicht zu schlafen? Während sie gut schlafen, obwohl sie in der Sünde leben? Glaube ich, da liegt der Unterschied heute. Da liegt der Unterschied, der so gravierend ist. Wir können doch nichts tun, oder? Wir brauchen nicht irgendwelche Organisationen aufzurufen, die befreien. Wir brauchen keine menschlichen Hilfsmittel. Wir müssen den Arm des Allmächtigen in Bewegung setzen. Und er wartet darauf, dass wir beten. Matthäus 9 sagt es ganz deutlich. Er sieht die verlorenen Schafe, die umherirrenden Schafe und sagt dann, bittet ihr den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende. Wir sind in der Verantwortung zu beten, dass er Arbeiter sendet. Da braucht er uns. Hier steht es. Der Herr Jesus sagt, bittet ihr den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in die Ernte sende. Und wisst ihr, dass heute überall Arbeiter fehlen? Hier in Deutschland, genauso wie am Ende dieser Welt, fehlen Arbeiter. Jetzt beten wir zumindest für Arbeiter. Aber wisst ihr, wenn wir für Arbeiter beten, dann sollten wir bereit sein, auch ein Arbeiter zu sein. Denn es gibt eine Zeit des Betens und es gibt eine Zeit des Handelns. Als Josua in Josua Kapitel 5 oder 6, glaube ich, vor dem Herrn liegt, weil sie die Niederlage bei Ai erleben, und da war Sünde in ihrer Mitte, und der Josua betet zum Herrn, und sagt der Herr, hör auf zu beten, handle. Es gibt eine Zeit des Betens, aber bin ich auch bereit, ein Arbeiter zu sein und hinauszugehen? Ein Mann, der so fest saß, und dann treffen sich Christen, die ihn herausbeten. Das verstanden? Die haben den Petrus herausgebetet. Ich glaube, wenn die Feinde oder der Herodes mitbekommen hätte, da treffen sich die Christen und beten, dass Petrus befreit wird, der hätte sich totgelacht, oder? Er hat gesagt, die Christen, die überziehen jetzt, oder? Nutzt denn das Beten etwas? Wisst ihr, wie lange die gebetet haben? Wie lange haben diese Geschwister gebetet? Wisst ihr das? Wie lange haben die in dieser Nacht gebetet? Richtig. Und das sind Menschen wie wir, die haben es gar nicht geglaubt, dass der Petrus draus steht. Und sind wir auch bereit, so lange zu beten, bis er vor unserer Tür steht? Bis er gerettet ist? Ich weiß noch, mir hat der Alexander Seibel vor 15 Jahren zurück bestimmt erzählt, er hat einmal, das sage ich nicht negativ, aber er hat gesagt, das hat er so formuliert, er hat einmal für einen Freund gebetet, eine ganze Nacht. Dann wurde er gerettet. Dann habe ich gefragt, wie oft hast du das schon gemacht? Und dann hat er selber gesagt, ich muss beschämend sagen, nur dieses eine Mal. Sind wir bereit, so lange zu beten, bis ein Bruder, eine Schwester befreit wird aus den Ketten? Bis ein Ungläubiger befreit wird aus den Ketten? Und wisst ihr, was hier in diesem Text noch steht? In Vers 5. Natürlich haben sie unablässig gebetet, aber sie haben zu Gott. Zu wem haben sie gebetet? Ja, zu Gott. Das ist selbstverständlich. Das machen wir doch immer. Glauben wir das wirklich, dass wir immer zu Gott beten? Was meint ihr? Wie ist es oft, wenn ich in meiner stillen Kammer bete oder wenn wir in der Gebetsgemeinschaft zusammenkommen? Was steht dann in meinen Gedanken, in meinem Herzen im Mittelpunkt? Wie oft denke ich weit mehr an den, für den ich bete, als an Gott? Ist es uns bewusst, wenn wir beten, vor wen wir treten, zu wem wir sprechen? Ich gebe ganz ehrlich zu, gerade in Zeiten, wo ich so müde bin, wo so vieles zusammenkommt, da bete ich manchmal routinemäßig. Ohne mir bewusst zu machen, zu wem ich jetzt spreche. Und das erschreckt mich. Gott sei Dank hört er trotzdem oft mein Gebet. Aber sollten wir uns nicht wieder bewusst machen, was hier steht? Wenn wir stille werden beim Brotbrechen, haben wir so die Angewohnheit, dass wir in ein paar Minuten haben, wo wir ruhig werden. Und es fällt mir manchmal ungemein schwer, ruhig zu werden, um jetzt zu begreifen, jetzt stehe ich vor dem König aller Könige. Ich habe Audienz bei dem Allmächtigen, bei dem Heiligen. Und ich spreche jetzt und er hört, er. Und es geht mir zuerst um ihn. Wie oft vergesse ich das? Sie haben zu Gott gebetet, um ihn zu bitten, dass er dieses Wunder wirkt. Ein Wunder, das menschlich gesehen völlig unmöglich ist. Wie kann das gehen, dass jemand, der von 16 Wachsoldaten bewacht wird, der in einem Gefängnis eingeschlossen ist, der an Ketten gebunden ist, und so ist jeder Mensch dieser Erde. Jeder Mensch dieser Erde ist so. Und so gibt es auch Geschwister, die gefangen sind in ihren eigenen Wegen. Und glauben wir noch daran, dass Gott mächtig ist, dieses Wunder zu wirken? Ist unser Gebet nicht manchmal Formsache? Einfach aus der Routine? Ich lese euch mal ein Gebet vor. 1. Chroniker, Kapitel 29. Wohin sind unsere Gedanken gerichtet, wenn wir beten? Vers 10. Und David lobte den Herrn vor der ganzen Gemeinde und sprach: Gelobt seist du, o Herr, du Gott unseres Vaters Israel von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein, o Herr, ist die Majestät und die Gewalt und die Herrlichkeit und der Glanz und der Ruhm, denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein, o Herr, ist das Reich, und du bist als Haupt über alles erhaben. Reichtum und Ehre kommen von dir. Du herrschst über alles. In deiner Hand stehen Kraft und Macht. In deiner Hand steht es, alles groß und stark zu machen. Und nun, unser Gott, wir danken dir und rühmen deinen herrlichen Namen. Denn was bin ich? Und was ist mein Volk, dass wir Kraft haben sollten, in solcher Weise freiwillig zu geben? Denn von dir kommt alles, und aus deiner eigenen Hand haben wir gegeben. Denn wir sind Fremdlinge und Gäste vor dir, wie alle unsere Väter. Unser Leben auf Erden ist wie ein Schatten und bleibt nicht bestehen. Herr, unser Gott, dieser ganze Reichtum, den wir bereitgestellt haben, um dir ein Haus zu bauen, für deinen heiligen Namen, kommt von deiner Hand und alles gehört dir. Allein dieses Gebet von David sollte uns in vielen, vielen Punkten nachdenklich machen. Auch wenn wir Gott dienen, wenn wir eine Gabe von Gott haben, wenn wir unser Geld für Gott geben, es kommt alles von ihm. Nichts von mir selbst. Ist das wirklich mein Denken, wenn ich bete? Ist es meine Herzenseinstellung, wenn ich vor diesen allmächtigen Gott trete? Zu dir bete ich, zu dem, der die höchste Majestät hat, der in dieser Herrlichkeit wohnt, der alles in allem in seiner Hand hält. Treten wir vor ihn und ist uns bewusst, zu wem wir beten. Diese erste Gemeinde damals, die hat in der Anfangsphase auf jeden Fall nicht aus Routine gebetet. Es war eine Lebensgewohnheit, etwas, was ihr Leben einfach geprägt hat. Ich lese noch zwei Stellen. Apostelgeschichte 1, Vers 14. Vor Pfingsten lesen wir das schon. Diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet und Flehen zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Sie alle blieben beständig und einmütig im Gebet. Das heißt, damals, als Petrus gefangen war, kamen sie zusammen, da steht nicht alle, aber dass viele versammelt waren, steht da, und dass sie einmütig ein Ziel hatten, für Petrus zu beten, dass dieser Petrus frei werden konnte. Und so haben auch hier diese Menschen, die noch gar nicht wiedergeboren waren zu diesem Augenblick, schon einmütig waren sie zusammen, um zu beten. Und dann Apostelgeschichte 4, 42 kennen wir ja, dass sie verharrt haben im Gebet. Das sind wieder, und so hat ja der ganze Druck und die ganze Verfolgung angefangen, dass Petrus und Johannes gefangen genommen worden waren. Und dann heißt es in Vers 23 in Kapitel 4, als sie aber freigelassen waren, kamen sie zu den Iren und verkündigten alles, was die obersten Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Und als sie es hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott, schon wieder zu Gott, und sprachen. Und jetzt kommt ein Gebet. Und ich möchte nur den Schluss noch lesen. Da steht in Vers 29, und jetzt, Herr, siehe ihre Drohungen an. Um was bitten sie jetzt? Und verleihe deinen Knechten dein Wort, mit aller Freimütigkeit zu reden. Indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Sie beten nicht um Bewahrung. Sie beten diesen Gott an, einmütig, und sie sind bereit, sich ganz hinzugeben, wenn der Herr Großes tut, dass er ihnen Freimütigkeit gibt, das Wort Gottes zu verkündigen. Und wenn es durch Verfolgung geht, wenn es durch Leiden geht, beten wir auch dafür, dass der Herr uns die Gnade schenkt, mit Vollmacht sein Wort weiterzugeben, auch wenn wir dafür abgelehnt werden. Dafür sollten wir beten. Sind wir bereit, dieses Land des Wohlstandes zu verlassen, um vielleicht in Ländern das Evangelium zu verkündigen, wo wir tatsächlich genauso wie hier noch verfolgt werden und vielleicht ins Gefängnis geworfen werden? Wenn es heute einen Mangel gibt, das betone ich jetzt nochmal, dann ist es das, dass wir nicht mehr die Bedeutung des Gebetes so deutlich vor Augen haben. Dass durchs Gebet Gott Wunder tut. Dass Gott durchs Gebet Großes und Herrliches vollbringt. Und deshalb nehme ich mir zu oft zu wenig Zeit. Ich bin so froh, dass wir bestimmte, soll ich sagen, Rituale haben, dass wir jetzt regelmäßig in der Woche beten, dass ich mit Brüdern zusammen kann, um zu beten. Wenn die Brüder nicht kämen, würde ich morgens manchmal länger liegen bleiben. Das gebe ich zu. Es ist sehr gut, dass ich aufstehen muss. Aber sollte trotzdem ein Herzensverlangen werden. Die Woche, wo wir heim sind, am Dienstagabend vom Gebet, da sagt ein Bruder, Mensch, ich freue mich, morgen früh zu beten. Ich sage, ich habe alles andere, aber morgen früh nicht. Mir ging es wirklich ganz schlecht. Ich war so froh, so dankbar, dass wir gebetet haben. Ich sage es einfach mal so offen. Es ist oft ein Überwinden vom Fleisch. Es ist oft ein Überwinden, das ist doch gar keine Frage. Meint ihr, denen Geschwister ist es leicht gefallen, die Nacht so lange zu beten, bis der Petrus vor der Tür steht? Ich glaube schon, dass da einige müde geworden sind. Vielleicht ist einer eingeschlafen. Ich kann mich erinnern, ich war mal in Rumänien an Silvesternacht. Da sind wir 14 Tage unterwegs gewesen. Das war mehr als anstrengend. Und dann um 11:30 knien die sich alle hin. Und neben mir kniet ein Bruder. Der war übrigens vor 14 Tagen da, der Albrecht, kniet neben mir. 5 Minuten später, auf einmal fällt der Kopf auf den Stuhl. Dann denke ich, ist er eingeschlafen. Ich dachte, lass ihn schlafen, der wacht wieder auf. Und das ist auch richtig so. Ich bin auch ab und zu schon im Gebet eingeschlafen. Na und? Ich wach doch wieder auf, oder? Ist das ein Problem? Gott sieht, dass ich müde bin. Aber mir ist es auch wichtig, trotzdem vor dem Herrn zu stehen. Wisst ihr, wir leben in einer Zeit der Eile und der Hitze. Sind wir uns einig? Wo ein Termin den anderen jagt. Das kenne ich. Wir leben aber auch in einer Zeit des Selbstvertrauens. Wir vertrauen sehr viel auf uns. Wir leben in einer Zeit von menschlichen Organisationen, wo wir vieles organisieren, wo wir vieles machen. Wir leben in einer Zeit, wo der Mensch plant, wo der Mensch seine Leistungen in den Mittelpunkt stellt. Der Teufel hat nichts, gar nichts gegen unsere Aktivitäten. Gar nichts. Aber wie ist damit, was er Probleme hat? Wenn wir beten, dann hat er ein Problem. Denn er weiß, wenn wir beten, bekommen wir Vollmacht vom Herrn. Er hat kein Problem, wenn ich da vorne stehe und predige, wenn ich nicht vorher gebetet habe. Und wenn ihr nicht gebetet habt. Wir haben es immer noch nicht gemacht. Hoffentlich denke mal irgendwann dran, betet für uns. Das gilt aber für alle anderen Dienste auch. Von was hängt es eigentlich ab? Von was hängt es ab, dass unser Gebet erhört werden kann? Dass es wirklich zum Segen wird? Nehmen wir bloß drei Beispiele. Jakobus Kapitel 1. Jakobus Kapitel 1. Da steht im Vers 6. Er biete aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Also er bitte im Glauben und zweifle nicht, im Glauben beten. Wenn er nicht im Glauben betet, wenn er zweifelt, dann gleicht er einer Meereswoge. Kennt ihr die Meereswellen? Sie gehen rauf und sie gehen runter. Ne? Und so sind wir Christen manchmal hoch erfreut und dann tief betrübt, oder? Und hin und her geworfen von allen Sorgen und Nöten des Alltags. Jemand, der glaubt, der ist nicht so. Jemand, der glaubt, ist nicht so. Und das heißt es nicht, dass wenn ich immer glaube und im Glauben bete, dass ich dann nicht mal weine und traurig bin, enttäuscht bin. Überhaupt nicht, das steht nicht da. Aber er wird nicht hin und her geworfen, sondern er weint sich aus vor dem Herrn. Er nennt dem Herrn seine Traurigkeit und er vertraut darauf, dass er, der Allmächtige, was für uns immer die besten Wege mit uns geht. Dass er uns durchträgt durch diese Zeit und er zweifelt nicht daran, dass der Herr uns ans Ziel bringt. Ein zweites Beispiel, 1. Johannes 5. Wir fallen dann nicht mehr tief in die Täler hinein und haben auch keine falsche Euphorie, die nicht hält und nicht trägt. Aber jetzt der zweite Aspekt ist der, der in Johannes 5 steht, 1. Johannes 5, Vers 14. Und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, um was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbeten haben, das wir von ihm erbeten haben. Seinem Willen gemäß zu beten. Kapitel 3, Vers 22 noch. Und was immer wir bitten, das empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. In seinem Willen bitten geht nur, wenn wir seinen Willen kennen, oder? Wenn wir seinem Willen gemäß bitten, im Glauben bitten, dann wird er uns geben, um was wir bitten. Aber um in seinem Willen beten zu können, sind wir solcher, die seine Gebote halten. Also ohne das tägliche Wort Gottes, das wir lesen, aber lesen ist noch nicht verstanden. Dass wir auch verstanden haben, aber verstanden ist noch nicht einverstanden. Ja? Wir sind auch einverstanden mit dem, was da steht, in allem. Und wir sind nicht nur einverstanden, sondern wir sind bereit auch zu leben. Wir bemühen uns auch da drin, das sage ich wirklich so, den Willen Gottes tun zu wollen, aus Liebe zu ihm. Und dann kennen wir den Willen Gottes und dann werden wir nur das bitten, was in seinem Willen ist. Also jemand, der die Bibel nicht liest, der darf nicht darauf warten, dass er seine Gebete erhört bekommt. Wir sollten das Wort Gottes lesen mit der Bereitschaft, es tun zu wollen. Hebräer 10, dritter Aspekt. Vers 22. So lasst uns hinzutreten. Hier geht es um den Thron der Gnade, um dort hinzutreten. Wie denn? Mit wahrhaftigem Herzen. Mit Wahrhaftigkeit. Mit einem ungeteilten Herzen. Versteht ihr, wenn unser Herz gefüllt ist mit den Dingen dieser Welt und wir dann beten, dann haben wir ein Problem. Und es ist ungemein schwer, hier im Herzen frei zu werden, in meinen Gedanken frei zu werden, wenn ich hinzutrete, mit wahrhaftigem Herzen hinzuzutreten, damit ich jetzt die Bitten vorbringen kann, die im Willen Gottes sind und auch glauben, dass er Großes tun wird. Und ich glaube, Ich will mich mehr damit beschäftigen, wie viel erwarte ich denn von Gott? Und ich sage jetzt nochmal, 1993 habe ich von Gott so eine Sicherheit gehabt, er wird uns 120.000 Mark geben. Da habe ich nie dran gezweifelt, nie, zu keinem Augenblick. Warum tue ich das heute nicht? Das frage ich mich manchmal. Ich frage mich das wirklich. Und jetzt will ich nicht damit sagen, ich biete jetzt Gott um 120.000 Euro, dass ich mir endlich ein Haus bauen kann. Überhaupt nicht. Es war damals eindeutig der Wille Gottes. Aber es ist auch eindeutig der Wille Gottes, dass Menschen gerettet werden. Es ist eindeutig der Wille Gottes, dass Gemeinden, dass Geschwister auf den richtigen Weg zurückgeführt werden. Also der Feind fürchtet unser Beten. Er fürchtet nicht unser Bibelstudium, wenn wir nicht beten vorher. Wenn wir beten und lesen, wir können nicht im Wort Gottes Erkenntnis gewinnen, ohne zu beten. Aber wir können auch nicht nur beten, ohne das Wort Gottes. Wir brauchen durch den Heiligen Geist Erkenntnis über Gott. Er muss uns den Herrn Jesus groß machen, um ihn anbeten zu können. Es gibt kein wahres Gebet ohne das Studium des Wortes Gottes. Und ohne das Wort Gottes gibt es kein wahres Beten. Das hängt zusammen, untrennbar. Johannes 4 noch. Nur ein kurzer Aspekt noch. Das haben wir im 1. Chroniker schon ganz kurz gestreift. Aber schaut mal, was sucht denn Gott? Was sucht der Herr? Und ich habe es schon, glaube ich, ein paar Mal betont. Es sind drei Dinge, die der Herr sucht. Drei Dinge, die sucht er auf dieser Erde. Er sucht den verlorenen Sünder. Er ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und er sucht, so wie es im Chroniker steht, solche, die ihm von ganzem Herzen ergeben sind, um dort durch diese Menschen seine Macht zu beweisen. Und er sucht, Vers 24 im Johannes 4, Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Er sucht solche, die ihn anbeten, das heißt ihn verherrlichen. Wenn wir bitten natürlich nicht nur, sondern bevor wir ihn bitten, beten wir zu Gott, um ihn zu verherrlichen. Die höchste Form der Verehrung Gottes ist die Anbetung. Und Anbetung sind nicht in erster Linie Worte. Die Anbetung entspringt einem Herzen, einem Leben, das sich Gott völlig unterworfen hat. Und die Anbetung beginnt mit der Unterwerfung unter den Willen Gottes. Ich sage nochmal, und die Unterwerfung. Der Abraham zeigt es ganz deutlich, er unterwirft sich völlig und ganz dem Willen Gottes. Opfere deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak. Und er geht hin und betet an. So steht es im Text Vers 5. Er geht dorthin, um anzubeten. Und wenn wir anbeten, dann haben wir uns dem Willen Gottes völlig unterworfen. Dann können wir bitten, was wir wollen. Dann werden wir im Glauben beten. Dann werden wir nicht zweifeln. Dann werden wir wirklich den Willen Gottes erbeten. Und dann wird er es erfüllen. Und wir sollten in unserer Mitte Großes von Gott erwarten. Die reichste Bank dieser Welt. Ne? Hudson Taylor hat gesagt, dass er das Gebet so sehr braucht wie das Atmen und das Wort Gottes so dringend wie die täglichen Mahlzeiten. Ein Zitat noch, es gibt keinen Ersatz für das Gebet. Aber mit dem Gebet ist alles möglich. Niemand leugnet das. Alle sagen es. Die Kirchengeschichte bestätigt es. Wenn nur die Gemeinde Jesu getauft werden könnte, mit der Leidenschaft für das Gebet. Dann würde Leben entstehen, würden Wunder geschehen, die Seelen gerettet werden. Warum fangen wir nicht endlich an zu beten? Die Arznei ist einfach und wirkt. Die Notwendigkeit ist dringlich und anerkannt. Warum wollen wir nicht an die Arbeit gehen? Jeder Gläubige, der als Kämpfer in dieser Weise seine schützende Waffenrüstung angelegt hat, ist nun bereit für die heißeste Schlacht des Kampfes. Und ich verspreche euch eins, wenn ihr beten wollt, mehr als früher vielleicht, kommen die größten Angriffe. Ich weiß nicht mehr, wo das stand, ich habe es auch kurz überlegt gehabt noch, Aber es hat mein Bruder so sinngemäß gesagt, in der Phase, wo ihm bewusst geworden ist, dass das Gebet so wichtig ist, hat er oft eine Stunde gebraucht, bis er endlich beten konnte. Es waren so viele Anfechtungen, so viele Kämpfe, bis er endlich frei war, richtig zu beten. Und jetzt denkt nochmal drüber nach, und es beginnt zu Hause. Es beginnt zu Hause für mich ganz persönlich. Es beginnt zu Hause im Beten mit meiner Frau. Wisst ihr, ich komme manchmal heim, ich sage es ganz offen, da bin ich so müde, ich rede noch mit ihr. Und vergesse so oft, dann mit ihr zu beten. Weil ich einfach müde bin. Was ändert sich jetzt bei mir? Das wird ganz schön schwer. Das ist gar nicht einfach, das gebe ich zu. Aber es ist das Zentrum. Ich habe nie vergessen, bis jetzt nie vergessen, vor einer Predigt zu beten. Warum? Ich erwarte alles von ihm. Warum tue ich das nicht in vielen, vielen Alltagsdingen auch? Ich kann euch nur das ans Herz legen, denkt einmal darüber nach, der Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Allmächtige. Er hat die Einsamkeit gesucht, um zu beten. Hatte er es nötig? Wollen wir noch beten? Herr Jesus Christus, ich bin froh und dankbar, dass wir auf dein Vorbild blicken dürfen, wie du immer wieder in die Einsamkeit gegangen bist, wie du die Gemeinschaft mit dem Vater gesucht hast und wie du in seiner Abhängigkeit in den Alltag gegangen bist. Du hast alles von ihm erwartet und du hast durch alles ihn verherrlicht. Du hast deine Kraft, deine Vollmacht von ihm empfangen und es war, weil du wirklich bereit warst, sich zu beugen vor ihm. Auch in den letzten Stunden deines Lebens sollte nur der Wille des Vaters geschehen. Und du hast auch deine Jünger gelehrt zu beten, so wie wir beten sollten. Und ich bitte dich einfach, hilf du mir und hilf du uns miteinander wieder neu zu begreifen, was es bedeutet, wenn wir beten. Du bist ein Gott, der Gebet erhört. Du bist ein Gott, der Großes und Wunderbares tun will auf dieser Erde. Und du, Herr Jesus Christus, hast wirklich das Größte vollbracht, dass du den Weg freigemacht hast für Sünder wie uns. Und so soll auch heute noch Freude im Himmel sein über jeden Sünder, der Buße tut. Aber Herr, wir können auch beten für Geschwister, die irgendwo gefangen sind, die irgendwo vom Weg abgekommen sind. Lass uns glauben, dass du auch da noch Großes und Wunderbares tust. Wir wissen nicht, wie lange uns noch verbleibt auf dieser Erde. Aber hilf du uns, dass uns das Gebet wieder wichtiger wird. Dass es uns treibt zum Gebet, weil wir dann auch unsere Liebe zu dir zeigen, unsere Sehnsucht nach dir zeigen. Ich bitte dich einfach, hilf du mir und uns, dass wir darüber nachdenken, dass wir uns wirklich prüfen, wo wir stehen vor dir. Und dir sei Dank und Lob, dass du uns immer wieder ermutigen willst, auch durch dein Wort ermutigen willst, wirklich den Weg zu dir zu gehen. Und lass uns wirklich wissen, zu wem wir sprechen. Lass uns neu begreifen, vor wem wir stehen, wenn wir im Gebet sind. Dass wir vor dem Allmächtigen und Ewigen stehen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, der auch heute noch die Macht hat, das größte Wunder zu vollbringen, das es gibt, dass Sünder gerettet werden. Amen.